Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal im Mittelpunkt aus dem zweiten Buch Mose, das siebte Kapitel. Mose hat von Gott den Auftrag bekommen, das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien und in das Land Kanaan zurückzuführen. Vor etwa 400 Jahren waren die Israeliten freiwillig nach Ägypten ausgewandert, weil in Kanaan eine Hungersnot herrschte. Der damalige Pharao hieß sie herzlich willkommen, denn sein oberster Verwalter, Josef, stammte aus ihrer Sippe. Doch mit der Zeit folgten andere Pharaonen auf dem ägyptischen Thron, die den Israeliten nicht wohlgesonnen waren. Die Israeliten wurden mehr und mehr unterdrückt und mussten schließlich sogar Sklavenarbeit verrichten. Mose, wie gesagt, wurde von Gott dazu berufen, die Israeliten wieder nach Kanaan zurückzubringen. Doch der Pharao, der zur Zeit Moses das Land regiert, ist strikt dagegen. Verschärft sogar noch ihre Arbeitsbedingungen, als Mose und sein Bruder Aaron mehrmals bei ihm auftauchen. Daraufhin richtet sich der Zorn der Israeliten auch gegen Mose und Aaron. Sie machen die beiden dafür verantwortlich, dass sich ihre Lebensbedingungen weiter verschlechtern. Mose ist verzweifelt, will seinen Job schnellstmöglich wieder loswerden. Doch das kommt für Gott wiederum nicht in Frage. Schon gleich bei seiner Berufung hatte Mose Gott gegenüber zu bedenken gegeben: »Ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge.« Und als Gott davon nichts wissen wollte, fügte Mose sogar noch hinzu: »Mein Herr, sende, wen du senden willst.« Dieser Satz war eigentlich als ziemlich dreiste Absage gedacht, doch Gott nahm ihn wörtlich und sendete tatsächlich, wen er senden wollte, nämlich Mose. Doch dem Pharao gegenüber kann Mose nichts ausrichten. Seine Bitte, die Israeliten wenigstens für ein paar Tage in die Wüste ziehen zu lassen, damit sie dort ihrem Gott ein Opfer darbringen können, wird abgelehnt. Und inzwischen sind sogar die Israeliten sauer auf Mose und seinen Bruder Aaron, weil sie nicht nur erfolglos sind, sondern den Pharao auch noch verärgert haben. Was sie nun durch ein noch größeres Arbeitspensum ausbaden müssen. Doch trotz dieser widrigen Umstände hält Gott weiterhin an seinem Plan fest. Mose soll, mit Aaron an seiner Seite, die Israeliten aus Ägypten fortführen. Eindringlich bestätigt er noch einmal, dass er auf die beiden keinesfalls verzichten will. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 7, Vers 1 heißt es: Der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich habe dich zum Gott gesetzt für den Pharao, und Aaron, dein Bruder, soll dein Prophet sein. Klingt seltsam, nicht wahr? Ich habe dich zum Gott gesetzt für den Pharao. Die Aussage ist aber klar. Gott sagt zu Mose: Ich gebe dir die Vollmacht, in meinem Namen den Pharao aufzusuchen. Wenn du zu ihm gehst, ist das so, als würde ich selbst ihn aufsuchen. Und weil Mose den Eindruck hat, kein großer Redner zu sein, soll sein Bruder Aaron das Wort ergreifen. Aarons Aufgabe besteht jedoch nur darin, gewissermaßen das Sprachrohr für Mose zu sein, so wie ein Prophet ein Sprachrohr Gottes ist. Weiter ab Vers 2. Gott spricht zu Mose: Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde. Aber Aaron, dein Bruder, soll es vor dem Pharao reden, damit er die Israeliten aus seinem Lande ziehen lasse. Aber ich will das Herz des Pharao verhärten und viele Zeichen und Wunder tun in Ägyptenland. Diese eine Aussage hat es wirklich in sich. Aber ich will das Herz des Pharao verhärten. Denn es stellt sich doch die Frage, ob der Pharao unter diesen Umständen überhaupt für das verantwortlich ist, was er tut. Hier steht es doch schwarz auf weiß, dass Gott derjenige ist, der das Herz des Pharaos verhärtet. Nun, Tatsächlich wäre der Pharao unschuldig, wenn er ein gutmütiger Mann wäre, der den Israeliten eine kurze Auszeit gönnt, damit sie in die Wüste ziehen und ihrem Gott ein Opfer darbringen können. Und wenn der Pharao einsehen würde, dass er sich den Israeliten und ihrem Gott gegenüber versündigt hat. Aber von all dem kann überhaupt keine Rede sein. Der Pharao ist von sich aus völlig uneinsichtig. Und diesem uneinsichtigen Pharao verhärtet Gott zusätzlich noch das Herz. Als Vergleich fällt mir ein nass gewordenes Seil ein. Um es einigermaßen trocken zu bekommen, verdreht man die beiden Seilenden gegeneinander, bis man das Wasser sozusagen auswringen kann. Gott verdreht das Herz des Pharaos, so könnte man Vers 3 auch übersetzen, damit das herausgequetscht und sichtbar wird, was in seinem Herzen steckt. Der Pharao kann sich niemandem gegenüber mehr verstellen, sondern muss sein wahres Gesicht zeigen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Pharao es liebt, von seinem Volk als gerechter Wohltäter verehrt zu werden. Und wahrscheinlich gibt er sich auch den Anschein, als ob ihm der eigene Reichtum und sein Ansehen nicht wichtig wären. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Und dem Volk Israel gegenüber führt er sich sogar wie ein Gewaltherrscher auf. Doch es wird nicht mehr lange dauern, bis ganz Ägypten seine Bosheit erkennen und darunter leiden wird. Das heißt, wenn Gott einem Menschen das Herz verhärtet, dann ist das immer schon ein Stück weit ein Gerichtsurteil Gottes. Ich lese weiter ab Vers 4. Gott spricht zu Mose, und der Pharao wird nicht auf euch hören. Dann werde ich meine Hand auf Ägypten legen und durch große Gerichte meine Heerscharen, mein Volk Israel, aus Ägyptenland führen. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecken und die Israeliten aus ihrer Mitte wegführen werde. Das heißt, sowohl der Pharao als auch Gott werden sich offenbaren. Der Pharao wird sein wahres Gesicht zeigen. Seine Landsleute werden erkennen, wie gleichgültig sie ihm sind. Schon bald wird eine Plage nach der anderen über sein eigenes Land kommen, aber der Pharao wird seine harte Haltung gegenüber den Israeliten nicht korrigieren. Anscheinend ist es ihm egal, wenn sein Land und seine Leute dabei zugrunde gehen. Andererseits wird auch Gott sich offenbaren. Für die Israeliten wird es eine große Ermutigung sein, wenn sich Gott als Gott Israels an ihre Seite stellt. Mose und Aaron brauchen dann nicht mehr darum zu bangen, ob die Israeliten auf sie hören werden. Und auch dem Pharao wird sich Gott offenbaren, was für diesen allerdings keine angenehme Erfahrung sein wird. Nun hat Gott also noch einmal klargestellt, dass er Mose nicht von seiner Aufgabe als Anführer des Volkes Israel entbinden wird. Ganz gleich, wie groß oder klein das Redetalent Moses auch sein mag. Schließlich hat Mose seinen Bruder Aaron als seinen persönlichen Sprecher an die Seite gestellt bekommen. Ich lese weiter ab Vers 6. Mose und Aaron taten, wie ihnen der Herr geboten hatte. Und Mose war 80 Jahre und Aaron 83 Jahre alt, als sie mit dem Pharao redeten. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron: Wenn der Pharao zu euch sagen wird, weist euch aus durch ein Wunder, so sollst du zu Aaron sagen: Nimm deinen Stab und wirf ihn hin vor dem Pharao, dass er zur Schlange werde. Gott ahnt schon, wie der Pharao reagieren wird, wenn Mose und Aaron zu ihm kommen. Der Pharao wird sie fragen, warum er ihnen überhaupt zuhören soll, welche Qualifikationen sie vorweisen können, damit er sie als Beauftragte ihres Gottes ernst nehmen kann. In diesem Fall soll Aaron seinen Stab nehmen und ihn als Zeichen seiner Autorität vor dem Pharao zu einer Schlange werden lassen. Vers 10. Da gingen Mose und Aaron hinein zum Pharao und taten, wie ihnen der Herr geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab hin vor dem Pharao und vor seinen Großen, und er ward zur Schlange. Es ist fraglich, ob das Wort, das an dieser Stelle mit Schlange wiedergegeben wird, richtig übersetzt ist. Denn im hebräischen Bibeltext, auf den unsere heutigen Übersetzungen zurückgehen, steht ein anderer Begriff als beispielsweise in Kapitel 4, Vers 3. An jener Stelle hatte Gott Mose demonstriert, wie sich sein Hirtenstab in eine Schlange und wieder zurück in den Stab verwandelte. Und Moses Hand, die er in den Bausch seines Gewandes steckte, wurde aussätzig und dann wieder gesund. Was dagegen in dem gerade gelesenen Bibeltext aus dem Stab des Aaron wird, könnte auch ein anderes Tier sein. Die Elberfelder Bibel schlägt in einer Fußnote Drache vor. Ich persönlich halte es für möglich, dass schlichtweg ein Krokodil gemeint sein könnte. Denn davon gab es zur Zeit des Mose wirklich viele in Ägypten, sowohl im Nil als auch in anderen Gewässern. Wenn man sich die 10 Plagen anschaut, die Gott schon bald über die Ägypter kommen lassen wird, so stellt man fest, dass dabei verschiedene Tiere in Erscheinung treten. Und zwar Tiere, die es in der Natur tatsächlich gibt, die aber auch in der ägyptischen Mythologie als göttliche Wesen vorkommen. Erinnern Sie sich bitte an die vorletzte Sendung mit dem kurzen Überblick über die 10 Plagen. Da war zum Beispiel von der froschköpfigen Göttin Heket die Rede, von der Gottheit Chepre, die als Käfer oder als Mensch mit einem Käfer als Kopf dargestellt wurde, oder vom heiligen Stier Apis. Die von Gott geschaffene Natur war also das große Vorbild, als sich die alten Ägypter ihre eigene Götterwelt schufen. Diesen Vorgang, den es auch bei anderen Völkern gegeben hat und auch noch gibt, beschreibt der Apostel Paulus sehr anschaulich im Römerbrief. Dort heißt es im 1. Kapitel, »Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere.« Und 2 Verse weiter spricht Paulus davon, dass die Menschen, Zitat, das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer. Die Ägypter waren für diese Art von falscher Verehrung ohnehin sehr empfänglich, denn sie neigten dazu, alles Mögliche zu symbolisieren. Das heißt, für abstrakte Ideen und religiöse Vorstellungen suchten sie handfeste Abbilder, die man in einem Tempel aufstellen oder an die Wand hängen konnte, um sie zu verehren. Für fast jede Lebenssituation und selbst für die gewöhnlichsten Abläufe im Alltag wurden Gottheiten, ja, geradezu bereitgestellt, damit man sie anbeten und um Hilfe bitten konnte. Natürlich stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, warum machen Menschen so etwas? Der englische Ägyptologe Sir Wallace Budge hat es einmal so erklärt. Zuerst haben die Menschen an einen großen und mächtigen Gott geglaubt, der von niemandem geschaffen wurde, sondern der schon immer da war und bis in alle Ewigkeit da sein würde. Doch irgendwann missfiel ihnen der Gedanke, dass sich dieser große und mächtige Gott mit ihren menschlichen, manchmal auch allzu menschlichen Angelegenheiten beschäftigen könnte. Und so behaupteten die Menschen, Gott habe die Verwaltung dieser Welt anderen überlassen, nämlich ganzen Horden von Göttern und Dämonen sowie guten und bösen Geistern. So erklärte sich der Ägyptologe Wallace Budge, grob zusammengefasst, den Übergang vom Monotheismus zum Polytheismus, also vom Glauben an einen einzigen Gott zum Glauben an viele Götter. Nicht nur die Ägypter sind so verfahren, sondern zum Beispiel auch die alten Griechen. Als der Apostel Paulus nach Athen kam, entdeckte er dort einen Altar, der dem unbekannten Gott gewidmet war. In seiner berühmten Rede auf dem Areopag, einem felsigen Hügel in Athen, sagte Paulus zum versammelten Volk, »Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt.« Ich persönlich möchte fast behaupten, dass ihnen dieser eine, der wahre Gott, bisher unbekannt geblieben war, war eine Folge davon, dass sie jede Menge anderer Götter verehrten. Der wahre Gott lässt es nicht zu, dass Menschen neben ihm auch noch falsche Götter anbeten. Dann überlässt Gott diese Menschen lieber ihrer Unwissenheit. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 7. Was sich hier anbahnt, ist ein Kräftemessen zwischen Gott und den Göttern der Ägypter. Natürlich existieren diese Götter in Wirklichkeit gar nicht. Sie sind nichts anderes als Götzen. Aber weil die Macht des Teufels dahinter steckt, sollte man sie doch nicht unterschätzen. In Kapitel 7, Vers 10, diesen Vers habe ich vorhin schon vorgelesen, ist davon die Rede, dass Mose und Aaron zum Pharao gehen und Aaron seinen Stab auf den Boden wirft. Daraufhin wird dieser Stab zu einer Schlange. Wie bereits von mir angedeutet wurde, ist es fragwürdig, ob man den Begriff, der an dieser Stelle im hebräischen Text steht, wirklich mit Schlange übersetzen sollte. In den Büchern Jesaja und Hesekiel taucht dieser Begriff ebenfalls auf und wird in den meisten Bibelausgaben mit Drache wiedergegeben. Diese Übersetzung passt jedoch nicht zu der Situation, in der sich Mose und Aaron befinden. Ich denke, man muss eher nach einem Tier suchen, das es im Gegensatz zu einem Drachen tatsächlich gibt, das zur Zeit Moses in Ägypten heimisch war und das auch in der ägyptischen Götterwelt eine Entsprechung hatte. Mir fällt dazu nur das Krokodil ein, denn es gab eine ägyptische Gottheit, die mit dem Kopf eines Krokodils dargestellt wurde. Es handelt sich um Sobek, den Fruchtbarkeits- und Wassergott, und auch Apophis, der Gegenspieler des ägyptischen Sonnengottes, wurde oft als Krokodil, manchmal aber auch als Riesenschlange dargestellt. Dass sich der Stab Aarons vor dem Pharao in eine lebendige Schlange bzw. in ein Krokodil verwandelt, erscheint zumindest mir als ein so großes Wunder, dass ich niemals gezweifelt hätte, ob Aaron und Mose tatsächlich in göttlicher Mission handeln. Aber den Pharao überzeugt das in keinster Weise. Vers 11. Da ließ der Pharao die Weisen und Zauberer rufen, und die ägyptischen Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten. Die ägyptischen Zauberer wiederholen also das Wunder. Das heißt, auch ihre Stöcke werden zu Schlangen bzw. Krokodilen. Oder es sieht jedenfalls so aus. Wer weiß, ob die Zauberer nicht mit irgendwelchen Tricks gearbeitet haben. Das Wesentliche ist aber, sie wollen damit Gottes Macht, ja, ihn selbst in Frage stellen. Ich lese weiter ab Vers 12. Da heißt es über die Zauberer: Ein jeder warf seinen Stab hin, da wurden Schlangen daraus. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Aber das Herz des Pharao wurde verstockt und er hörte nicht auf sie, auf Mose und auf Aaron, wie der Herr gesagt hatte. Wenn ich recht haben sollte, dass es sich eigentlich nicht um Schlangen, sondern um Krokodile handelt, dann geschieht hier etwas Ungeheuerliches. Diese Krokodile, die von den Ägyptern für heilig gehalten und in Gestalt einer Gottheit verehrt werden, müssen sich geschlagen geben, denn Aarons Stab verschlingt die Stäbe der ägyptischen Zauberer. Doch den Pharao bringt das in keiner Weise zum Nachdenken. Sein Herz wurde verstockt, so dass er unbeirrt seinen Weg fortsetzt. Die Verse 14 bis 21 lese ich nun am Stück vor. Es handelt sich um den Bericht über die erste von insgesamt 10 Plagen, die Gott über die Ägypter schickt. Und der Herr sprach zu Mose: Das Herz des Pharao ist hart, er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Geh hin zum Pharao morgen früh. Siehe, er wird ans Wasser gehen. So tritt ihm entgegen am Ufer des Nils und nimm den Stab in deiner Hand, der zur Schlange wurde, und sprich zu ihm: Der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt und dir sagen lassen: Lass mein Volk ziehen, dass es mir diene in der Wüste. Aber du hast bisher nicht hören wollen. Darum spricht der Herr: Daran sollst du erfahren, dass ich der Herr bin. Siehe, ich will mit dem Stabe, den ich in meiner Hand habe, auf das Wasser schlagen, das im Nil ist. Und es soll in Blut verwandelt werden, dass die Fische im Strom sterben und der Strom stinkt. Und die Ägypter wird es ekeln, das Wasser aus dem Nil zu trinken. Und der Herr sprach zu Mose, sage Aaron, nimm deinen Stab und strecke deine Hand aus über die Wasser in Ägypten, über ihre Ströme und Kanäle und Sümpfe und über alle Wasserstellen, dass sie zu Blut werden. Und es sei Blut in ganz Ägyptenland, selbst in den hölzernen und steinernen Gefäßen. Mose und Aaron taten, wie ihnen der Herr geboten hatte, und Mose hob den Stab und schlug ins Wasser, das im Nil war, vor dem Pharao und seinen Großen. Und alles Wasser im Strom wurde in Blut verwandelt, und die Fische im Strom starben, und der Strom wurde stinkend, so dass die Ägypter das Wasser aus dem Nil nicht trinken konnten, und es war Blut in ganz Ägyptenland. Soweit die Verse 14 bis 21. Was Gott hier vollbringt, ist ein weiterer Schlag gegen den Götzendienst in Ägypten. Denn das Wasser des heiligen Nils verwandelt sich in Blut. Der Nil, oder genauer gesagt die jährliche Nilschwemme, wird im alten Ägypten in Gestalt des Gottes Hapi verehrt. Meistens wird er als ein beleibter Mann mit langen Haaren und weiblichen Brüsten dargestellt, weil er bzw. die Nilschwemme für Fruchtbarkeit und Nahrung sorgt. Bei archäologischen Grabungen hat man sogar schriftliche Aufzeichnungen gefunden, die darauf schließen lassen, dass der Gott Hapi mit einem Lobgesang geehrt wurde. Darin heißt es unter anderem, »Du bewässerst die Felder, die der Sonnengott Re erschaffen hat. Du bringst uns Nahrung, bist der Schöpfer aller guten Dinge. Du füllst die Vorratshäuser und sorgst für die Armen und Bedürftigen.« Der Nil war die Lebensader Ägyptens. Die jährlichen Überschwemmungen brachten nicht nur Feuchtigkeit in die trockenen Böden, sondern der mitgeführte Schlamm machte die Böden auch fruchtbar. Aber das funktionierte natürlich nur, wenn der Nil Wasser und nicht Blut führte. Das Wasser des Nils war ein Segen für das Land und brachte Leben hervor. Doch ein Strom aus Blut war wie ein Fluch und brachte den Tod. Damit war bereits die erste Plage, die über das Land Ägypten kam, ein Gericht Gottes. Ich lese weiter ab Vers 22. Und die ägyptischen Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten. So wurde das Herz des Pharao verstockt, und er hörte nicht auf Mose und Aaron, wie der Herr gesagt hatte. Und der Pharao wandte sich und ging heim und nahm's nicht zu Herzen. Aber alle Ägypter gruben am Nil entlang nach Wasser zum Trinken, denn das Wasser aus dem Strom konnten sie nicht trinken. Und das währte 7 Tage lang, nachdem der Herr den Strom geschlagen hatte. Fast könnte man den Eindruck bekommen, dass der Pharao die Hand Gottes deshalb nicht am Werke sieht, weil die ägyptischen Zauberer es Gott gleich tun. Damit sind die Zauberer und die Tatsache, dass der Pharao sie zum Zuge kommen lässt, im Grunde ein Glaubenshindernis für ihn. Er selbst trägt dazu bei, dass er nicht zu Gott umkehren kann. Auch das ist Gericht Gottes. Möglicherweise eine Folge dessen, dass Gott sein Herz verhärtet hat. Übrigens, bei aller Macht, über die die Zauberer verfügen, eines können sie offenbar nicht, das Blut im Nil wieder in Wasser verwandeln. Dabei würde allein das den Ägyptern wirklich helfen. Die zweite Plage, die Gott über die Ägypter schickt, besteht aus einer unvorstellbaren Menge an Fröschen. In der vorletzten Sendung habe ich bereits darauf hingewiesen, dass die Göttin Heket als froschköpfige Frau oder manchmal auch nur als Frosch dargestellt wurde. Darüber hinaus gibt es Abbildungen von Hapi, dem Gott der Nilschwämme, mit einem Frosch in der Hand, aus dessen Maul ein lebenspendender Strom entspringt. Zwischen dem Gott der Nilschwämme und der Froschgöttin gibt es also eine enge Verbindung und damit auch zwischen der ersten und der zweiten Plage, obwohl diese auf den ersten Blick recht unterschiedlich erscheinen. Hören Sie nun aus Kapitel 7 die Verse 26 bis 29 sowie den ersten Vers aus Kapitel 8, die zweite Plage. Da sprach der Herr zu Mose, geh hin zum Pharao und sage zu ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, dass es mir diene. Wenn du dich aber weigerst, siehe, so will ich dein ganzes Gebiet mit Fröschen plagen, dass der Nil von Fröschen wimmeln soll. die sollen heraufkriechen und in dein Haus kommen, in deine Schlafkammer, auf dein Bett, auch in die Häuser deiner Großen und deines Volks, in deine Backöfen und in deine Backtröge. Ja, die Frösche sollen auf dich selbst und auf dein Volk und auf alle deine Großen kriechen. Und der Herr sprach zu Mose: Sage Aaron, recke deine Hand aus mit deinem Stabe über die Ströme, Kanäle und Sümpfe und lass Frösche über Ägyptenland kommen. Ich bin mir sicher, auch dem größten Tierfreund in Ägypten wurde es zu viel, als die zweite Plage begann und Frösche den Leuten aufs Essen hüpften und zu ihnen in die Betten krochen. Wo immer sie auch hingingen, traten sie auf Frösche, und wenn sie sich irgendwo hinsetzten, schwupps, machten sie dabei ein paar Frösche platt. Und das Schlimmste dabei, eigentlich galten diese Frösche den Ägyptern als heilig und sollten auf gar keinen Fall getötet werden. Doch auf Gottes Wort hin wurden die verehrungswürdigen Tiere zu einer ekelerregenden Plage. Mich erinnert das alles an jene beiden Verse aus dem Römerbrief, die ich vorhin schon einmal zitiert habe. Da ging es darum, dass sich Menschen selbst zu Narren machen, wenn sie statt des unvergänglichen Gottes lieber Götzenbilder anbeten, die beispielsweise irgendwelchen Tieren nachempfunden sind. Genau das aber war in Ägypten zur Zeit des Mose gang und gäbe. Doch nun lässt Gott diese Narretei nicht nur zu, sondern zeigt den Menschen auf eindringliche Weise, wohin dieses Verhalten führen kann. Wenn sie statt den wahren Gott, lieber Hapi, den Gott der Nilschwämme, anbeten, dann sollen sie es bitteschön auch dann tun, wenn der Nil nur noch aus Blut besteht und obendrein wegen der gestorbenen Fische zu stinken anfängt. Und wenn die Ägypter die Froschkönigin Heket verehren und alle normalen Frösche für heilig halten, dann sollen sie es bitteschön auch dann noch tun, wenn ihnen die Tiere in die Backtröge hüpfen und nachts unter die Bettdecke schlüpfen. Das zeigt, Gottes Strafe ist nichts weiter als eine Folge der menschlichen Unvernunft. Der Pharao und die Ägypter sollen erkennen, wohin es führen kann, wenn sie statt Gott, den Schöpfer, nur seine Geschöpfe verehren. Der ägyptische Pharao zeigt sich störrisch, obwohl die Plagen, die Gott über sein Land schickt, ihm selbst und seinen Landsleuten schaden. Dabei ist jede Plage eine Lektion für sich, die eben nicht nur die Ägypter plagen, sondern auf Gott hinweisen soll. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Herzliche Einladung dazu und Gottes Segen mit Ihnen.